Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner, schön, dass ihr dabei seid. Könntet ihr euch vorstellen, ein Tier umzubringen, um es hinterher zu essen? Caroline Klar kann das. Sie ist 28, kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist passionierte Jägerin. Sie erklärt uns heute, warum sie so gerne jagt, was das mit Naturschutz zu tun hat und wieso sie sich auch so gut mit Waffen auskennt. Leonie March, unsere Südafrika-Korrespondentin, hat eine kleine Abneigung gegen die Jagd, weil sie in Südafrika mitbekommt, dass Leute dafür viel, viel Geld sehr schöne Tiere, Löwen, abschießen, einfach weil sie die Kohle haben. Und Christoph Heinrich vom WWF war früher mal ziemlich militanter Jagdgegner. Inzwischen sagt er aber, naja, so ein bisschen Jagen ist gar nicht so schlecht. Das hilft auch den Bäumen, also dem Naturschutz. Nur den Wolf, dem will er nicht an den Kragen. Und dann noch ein Thema, was so ein bisschen aus der Reihe fällt. Die Bahn verzeichnet so viele Passagiere wie noch nie. Mehr als 30 Millionen fahren jeden Tag mit der Bahn. Wir haben einen von ihnen gefunden, der jeden Tag 4 Stunden verbringt zwischen Hannover und Frankfurt im ICE. Tim Grams, Bahnblogger, Bahnpodcaster und zu allem Übel auch noch Bahnmitarbeiter, hat für uns die Pro-Tipps fürs Pendeln. Jagen und die Bahn, der Bahn hinterherjagen, wie ihr wollt. Der Ab21-Podcast, ich bin Dominik Schottner, viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova, ab 21.
Mein Freund Moritz serviert uns öfter mal Wildgulasch am Abend, wenn wir so zusammen hocken. Und zwar Wildgulasch, das er nicht gekauft, sondern selbst geschossen hat. Und dazu erzählt er tatsächlich ein paar Geschichten vom Jagen. Und ich bin da immer ganz gebannt, weil es für mich so eine andere Welt ist. Ja, ich habe damit eigentlich normalerweise nichts am Hut, außer eben Moritz erzählt, wie er morgens um 4 auf dem Hochsitz hockt, Zeitung auf dem Handy liest, weil es ruhiger ist und sein Hund ihm zu Füßen liegt. Und irgendwann knallt's halt. Und dann liegt da ein Hirsch oder ein Reh in ein paar Meter Entfernung von ihm. Und es klingt kein bisschen brutal, wie er das erzählt, sondern immer sehr vernünftig, sodass ich es nachvollziehen kann. Und ganz ehrlich, am Ende schmeckt es uns allen halt auch immer brutal gut. Ich weiß, vielen von euch wird das einigermaßen komisch vorkommen. Deswegen lassen wir uns jetzt die Faszination Jagen nochmal von einer Frau erklären. Nicht nur unter den Jägern eine Minderheit, sondern ja angeblich auch das Geschlecht, das mit dem Töten klischeemäßig eher wenig anfangen kann. Caroline Klar ist 28, kommt aus Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen, arbeitet in einem Waffengeschäft, studiert BWL und geht, das hat sie mir vor ihrem Abendsport erzählt, auf die Jagd, seit sie 16 ist.
Ganz oft ist der Lieblingsmoment, wenn ich einfach die Tage, auch bevor ich vielleicht mir bewusst überlege, okay, ich möchte, jetzt bald beginnt die Bockjagd, ich möchte einen Bock erlegen und ja, entnehmen, dass ich auch vorher ganz viele Abende schon draußen bin und einfach beobachte und auch manchmal richtig nah rankomme und einfach fasziniert bin von dem Tier und dem Verhalten. Das habe ich auch durch den Jagdschein gelernt. Das hat auch meinen Horizont erweitert, dass ich einfach ganz bewusst wahrnehme, wie sich das Wild verhält und das vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe. Oder wenn ich rausgehe, sehe ich plötzlich viel mehr.
Wann gehst du raus und wohin gehst du?
Also einmal jage ich zu Hause. Hier ganz in der Gegend haben wir eine Jagdmöglichkeit bei Freunden. Und es ist ein ganz ruhiges Revier, gelegen, wo nicht viele Leute wohnhaft sind. Und da verhält sich das Wild auch noch ganz natürlich und ist nicht so schreckhaft und hat so seine Wege. Und das kann ich immer ganz toll nutzen, um da auch einfach mal rauszukommen. Gerne abends nach der Büroarbeit oder auch ganz früh morgens. Ja, also schon bei Sonnenaufgang draußen sein und einfach so den Start in den Tag da erleben, wie alles erwacht.
Ist dir schon mal passiert, dass du da gesessen bist und ein Reh oder was auch immer, ein Bock vielleicht schon auf dem Korn hattest, so sagt man, glaube ich, ne? Oder?
Und, ja, oder im Glas, ja, also ja, erfasst, ja.
Und dann nicht abgedrückt hast, weil du in dem Moment gedacht hast, nee, heute nicht.
Ja, ist mir auch schon passiert. Was oder ich habe einfach, es war einfach so ein schöner Moment und dann ist vielleicht so ein Tick, wo man denkt, okay, jetzt noch nicht, ja.
Ich aber meine, morgen oder was?
Man muss die Situation natürlich immer so ein bisschen abwägen. Kommt die Situation nochmal, wo der Bock vielleicht so passend steht, dass ich ihn erlegen kann? Oder da war vielleicht auch noch ein anderer in der Ecke, der vielleicht gerade besser zu erlegen wäre oder vom Alter her passender wäre. Und den Alten lässt man noch ja,
laufen.
Entnimmt man noch nicht, genau, ja.
Aber Mitleid hattest du noch nicht?
Nee, dafür schmeckt es einfach zu gut.
Wie und warum bist du zur Jagd gekommen?
Zur Jagd bin ich gekommen durch meinen Vater. Also es ist bei uns eine lange Familientradition. Ich bin gern in der Natur und ja, für mich war das irgendwie schon von Anfang an klar, dass auch ich anerkannter Naturschützer sein möchte und einfach nachhaltig und gewissenhaft für die Natur und das Wild da sein möchte.
Das ist interessant, dass du sagst, dass es für dich ein Naturschutz ist. Andere würden sagen, ihr knallt da wehrlose Tiere ab. Warum ist das Naturschutz für dich?
Ja, es ist einfach eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Jagd durchführen zu dürfen und unabdingbar für ein funktionierendes ökologisches Gleichgewicht.
Warum? Ja. Also sonst würden Rehe und Hirsche überhand nehmen oder Wildschweine vor allem auch?
Natürlich lege ich auch Futterstellen für die Tiere an, errichte aber auch Schutzstätten und baue Brutkästen. Das ist dann diese Naturschutzarbeit. Und ja, allein die Hege und Pflege von dem Wild ist einfach notwendig, damit einfach alles im Gleichgewicht bleibt.
Ist das was, was man in der Ausbildung lernt? Also für einen Jagdschein muss man ja ziemlich viel büffeln, ne? Und auch ein bisschen Geld bezahlen. Was lernt man da so alles?
Ja, da steht einiges auf dem Stundenplan. Unter anderem natürlich die Tierkunde, Wildbiologie, die Waffenkunde mit dem Waffenrecht und das Führen von Jagdwaffen. Hundewesen ist ein Teil, dann geht es um Wildkrankheiten und die Verarbeitung von erlegtem Wild.
Also ausnehmen, also tatsächlich häuten und wirklich das Fleisch ausschälen, nee, wie sagt man?
Man nennt es ja ausnehmen, ne?
Ausnehmen.
Ja.
Hm.
Ja, genau.
Du studierst BWL zwar im Fernstudium, aber ich nehme an, dass du auch das eine oder andere Mal auf Partys gehst und da mit Leuten vielleicht auch mal über dein Hobby sprichst und wahrscheinlich auch mal auf Leute triffst, die nicht so ganz verstehen, was du machst. Wie begegnest du denen und was sagst du denen, was die Faszination am Jagen ist?
Also ich gehe da immer sehr offen mit um und wenn es bei uns mal einen Grillabend gibt, dann liegt auch meistens Wild auf dem Grill, auch ganz modern oder ab und zu gibt es mal Wildburger und das schmeckt auch allen sehr gut und jeder kann mich da offen fragen und wenn wir ins Gespräch kommen, dann oder ich erzähle, wie ich das Ganze durchführe oder was da auch zugehört, dann sind immer alle sehr interessiert und ich empfinde da keine Abneigung.
Hm.
Ja. Ich habe auch viele Veganer oder Vegetarier in meinem Freundeskreis. Und meistens, wenn ich zu einer Feierlichkeit komme, war ich irgendwie tagsüber vielleicht schon mal im Revier oder auf einer Schießveranstaltung. Und die sind immer ganz interessiert, was ich wieder gemacht habe. Und ich esse dann ja das Essen ohne Fleisch mit. Aber genauso sind sie auch mal dazu interessiert, einfach auch Wild zu probieren. Weil
ach so,
das ja wirklich aus der Natur entnommen ist. Ja, kommt schon mal vor.
Caroline Klar, 28 Jahre junge Jägerin aus Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen. Geht gerne in den Wald, um dort mit Tieren allein zu sein. Und manchmal erlegt sie dann auch eins von ihnen. Manchmal schießt sie aber auch quasi als Sport bei Wettbewerben. Und da erzählt sie uns dann davon. Deutschlandfunk Nova ist hier ab 21. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, wenn man am WG-Küchentisch Jagen anspricht, also die Jagd als Thema, da muss man sich dafür wappnen, dass es hoch hergeht. Vor allem, wenn Vegetarier und Veganer am Start sind, mega gefährlich. Caroline Klar, 28, Jägerin aus Nordrhein-Westfalen, hat uns erzählt, bei ihr klappt es eigentlich meistens ganz gut, auch mit ihren Veganer- und Vegetarier-Freunden. Manche wollen sogar von dem Fleisch kosten, also so eher mal so Teilzeitfleischesser. Und damit dieses Fleisch auch besonders gut ist, sollte man beim ersten Schuss treffen. Weniger Stress für die Tiere. Weniger Stress für die Tiere heißt dann auch, das Fleisch ist besser. Und deshalb, um das zu schaffen, nimmt Caroline an Jagdwettbewerben teil.
Es gibt ja hier schon die Möglichkeit, die viele Verbände schaffen, auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene an Schießwettkämpfen teilzunehmen, in jagdlichen Disziplinen. Das sind einmal Tontauben, die geschossen werden, und man schießt auf Scheiben. Das ist dann eine Scheibe, wo der Bock abgebildet ist, auf der anderen ist der Fuchs, der sitzt. Dann gibt es eine Scheibe, wo der Keiler abgebildet ist und noch für eine laufende Scheibe ein anderer Keiler. Es soll natürlich auch immer einen freiwilligen Anreiz bieten, um sich zu verbessern und um auch tatsächlich ein guter Schütze zu sein, weil das ist meiner Ansicht nach auch sehr wichtig, regelmäßig auf dem Schießstand zu trainieren, weil nur der Jagdschein Und die Schießausbildung reicht da meiner Meinung nach nicht. Also für das weitere Schießen ist es immer wichtig, das aufrechtzuerhalten, um auch dem Wild gerecht zu werden.
Damit man nicht mehrere Schüsse braucht, sondern dass der erste sitzt.
Ja, genau. Ein gezielter Schuss. Genau, ja. Das ist natürlich die optimale Situation.
Es ist kein Wettbewerb, wo man jetzt durch die Wälder streift und wer am Ende mit den meisten Rehen rauskommt, ist der Beste.
Nee, so ist es nicht, nein. Es ist natürlich, mit der Flinte gehe ich auch zur Jagd, ja. Und die Büchse, die schieße ich allerdings, das ist eine Büchse, die ich nur auf dem Schießstand schieße. Da habe ich noch eine in einem anderen Kaliber, die dann für Rehwild tauglich ist. Ja.
Dass du hier so easy peasy mit diesen Begrifflichkeiten hantierst, hängt auch damit zusammen, dass du in einem Waffengeschäft arbeitest. Nicht jeder 28-Jährige arbeitet in einem Waffengeschäft. Warum tust du das?
Mich hat einfach schon lange auch die Thematik interessiert und durch Zufall und auch ja, durch Teilnahme an gewissen Schießwettkämpfen bin ich halt mit meinem jetzigen Arbeitgeber in Kontakt gekommen. Vor 10 Jahren habe ich ja auch meine erste Waffe gekauft. Und ja, durch mein Organisationstalent oder mein Interesse am Schießen sind wir dann zusammengekommen, sodass ich jetzt hier beschäftigt bin im Waffenhandel.
Und was machst du da?
Ich bin für die organisatorischen Abläufe zuständig, für die Kundenbetreuung.
Dann tue ich jetzt mal so, als wäre ich ein Kunde und bin ein besorgter Kunde, dem um die Natur sehr gelegen ist. Und frage dich, haben Sie auch nicht bleihaltige Munition?
Ja, haben wir auch im Sortiment.
Sehr gut. Warum verwenden die aber nicht alle Jäger?
Es hat sich ja jetzt auch gewandelt, auch durch die Gesetzeslage. Im Ausland ist es ja schon lange ein Thema, dass bleifrei geschossen wird. Ja, ich habe das zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern erlebt. Da sind wir häufiger zu sogenannten Drückjagden. Und schon lange war da die Umstellung auf bleifreie Munition nötig, damit zum Beispiel die Fischadler das Blei nicht aufnehmen, weil es für die sehr giftig ist.
Weil ja, ihr die Kadaver liegen lasst.
Genau, ja. Also man spricht dann von Aufbruch. Ich breche das Tier ja auf, also weide es aus und das verbleibt es im Wald. Wird zwar verblendet durch Zweige, aber die Vögel wissen natürlich ganz genau, wo es dann was gibt. Und das ist für die natürlich dann auch eine Nahrungsquelle in dem Sinne. Ne? Und wie gesagt, da kam es aber zu einigen Vergiftungen, sodass das auch ein Grund war, das dort zu ändern. Und nun ist es ja auch in NRW der Fall, dass Bleifrohmunition angewandt werden muss. Und es ist natürlich auch, wir verzehren viel Wildfleisch. Es sind zwar sehr geringe Mengen an Blei und das ist meiner Meinung nach auch in der Vergangenheit nicht wirklich prägend zu Schädigungen gekommen. Aber allein aus ja auch gesundheitlichen Aspekten und ja, dem Naturschutz auch Verantwortung zu zeigen, wurde umgestellt. Und mittlerweile sind die Entwicklungen in Sachen Munition so weit, dass es an der Schussleistung keine Unterschiede gibt.
Sagt Caroline Klar aus Tecklenburg. Im nördlichsten Nordrhein-Westfalen geht für ihr Leben gerne auf die Jagd aus Naturschutzgründen, aber auch, weil ihr das Fleisch der Tiere schmeckt, sagt sie. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, jagen? So ein Mist. Oder auch wenn euch das grundsätzlich interessiert, es gibt eine Aktion namens Gemeinsam Jagd erleben. Da kann man mit einem Jäger, einer Jägerin einmal mit auf den Hochsitz gehen und sich das Ganze anschauen. Es ist ja immer besser zu wissen, worüber man spricht, auch wenn man vielleicht darüber abhatet. Besser, man tut es fundiert.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Natürlich, muss man sagen, natürlich, Donald Trumps Söhne Donald Jr. und Eric gehen gerne jagen. Nicht wie ihr Vater jagt auf Frauen, sondern sie gehen gerne im Süden Afrikas Tiere jagen. Big Five, also Elefanten und Löwen und so weiter. Und der Preis, den sie dafür bezahlen, ist, es ergießt sich Spott und Hass über sie im Netz. Und ganz konkret kostet es sie mehrere $10,000, wenn sie da Tiere abknallen. Für einen Löwen beispielsweise werden wirklich mehrere $10,000 notwendig. Leonie March, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Südafrika, weiß, warum das so ist, würde deswegen aber selber nie auf die Jagd gehen.
Ich schaue mir die Tiere wirklich lieber lebend an und unterhalte mich lieber mit Rangern, die was für den Tierschutz tun. Bei einer Jagd war ich tatsächlich noch nie dabei. Also da ist für mich die Grenze auch echt erreicht.
Wie öffentlich ist das denn, so eine Jagd? Also wir kennen das ja, dass man dann so Trophäenbilder im Netz sieht, aber wie präsent ist das in Südafrika?
Nicht sehr präsent. Also diese Jagdfarmen sind hauptsächlich im Norden des Landes. Der ist relativ wenig besiedelt. Und diese gut betuchten, das sind ja meistens Amerikaner, fliegen dann dahin, wohnen da in Luxuslodges. Das sind private Jagdfarmen. Da kann man also nicht einfach so mal vorbeigehen und sich die Tiere angucken. Und dann ja, gehen die da auf die Jagd. Und auf Webseiten kann man sich angucken, was da passiert und wie viel dafür bezahlt wird und so weiter. Aber man kann da nicht einfach so reinschneien.
Jetzt hast du schon gesagt, hauptsächlich Amerikaner und Luxuslodges. Es ist also eine Art Sport für Besserverdiener oder was ist das, diese Jagd? Ein Hobby?
Ja, also ich kann selber nicht nachempfinden, warum man ein Tier überhaupt erschießen möchte. Vielleicht das nur kurz zu meinem Hintergrund. Aber andere finden das offenbar schick, sich so einen Löwenkopf an die Wand zu hängen, in ihrem Haus oder in ihrer Villa. Und auf diesen Webseiten kann man dann auch sehen, wie die Preise sind. Also die sind nach Alter und Geschlecht zynischerweise, finde ich, gestaffelt. Also beispielsweise zahlt man knapp 5.000 Euro inklusive Unterkunft für eine weibliche junge Löwin unter 5 Jahren. Ein Männchen, das zwischen 4 und 7 Jahren ist, das kostet dann schon 12.000 Euro und ältere Männchen noch mehr. Also da muss man schon ganz schön gut betucht sein.
Mhm. Also okay, also wer richtig Zaster hat, der erlegt einen Mann und wer weniger hat, der erlegt eine Frau sozusagen oder was? Das ist wirklich zynisch, muss man an der Stelle mal sagen. Gibt es Gründe, warum das angeboten wird? Vielleicht, weil es eine Einnahmequelle ist für den Naturschutz auf eine komische Art und Weise?
Ja, das sagt die Regierung hier, weil das ist ja ein legales Geschäft, trotz Tierschutz. Man muss sagen, dass die Zahl der in Wildnis lebenden beziehungsweise in Schutzgebieten lebenden Löwen wirklich stetig zurückgeht. Also Schätzungen zufolge gibt es da nur noch rund 20.000 Löwen. Aber in diesen Jagdfarmen leben, ich glaube, so rund um die 7.000 sind die Schätzungen momentan. Und die Regierung sagt eben, ja, dieses Geschäft ist eben gut gegen die Wilderei, weil dann können eben diese Trophäenjäger da ganz legal so ein Tier abschießen. Dieses Tier hat nie in freier Wildbahn gelebt, die werden ja da gezüchtet und insofern nimmt das sozusagen den Druck vor den Nationalparks. Aber Tierschutzorganisationen sagen natürlich genau das Gegenteil. Die Wilderei werde dadurch überhaupt nicht eingedämmt.
Ja, macht auch irgendwie so aus logischer Sicht gar nicht so richtig Sinn, ne? Warum da Wilderer dann nicht draußen in der Wildbahn abknallen sollten. Aber nochmal sozusagen die Frage nach der Kohle, die ja offensichtlich da reichlich fließt. Fließt die nur in die Taschen der Leute, die diese Lodges betreiben? Oder hat auch die Allgemeinheit was davon in Form von besser geschützter Natur vielleicht?
Nee, das nicht. Also, aber was interessant ist, ist, dass sozusagen nicht nur mit den Trophäen Geschäft gemacht wird, sondern schon viel früher. Also diese Löwen werden ja gezüchtet und da gibt es wirklich zwielichtige touristische Unternehmen, bei denen kann man dann Löwenbabys streicheln. Man denkt, das sind vielleicht Waisen oder man kann dann auch später mit größeren, zahmen Löwen spazieren gehen. Aber wenn diese Löwen dann älter werden, dann gehen die auf diese Jagdfarmen, nicht bei allen dieser touristischen Unternehmen, muss man sagen. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Aber es kann halt vorkommen. Also damit wird dann ein Geschäft gemacht, mit dem Tourismus, dann mit der Trophäe. Und drittens, das ist eine relativ neue Entwicklung seit ein paar Jahren, wird auch ein Geschäft gemacht mit Löwenknochen. Die sind in Asien begehrt. Denen würden so Wunderkräfte nachgesagt, wie früher den Tigerknochen. Aber da die Tiger jetzt so rar werden, sind eben Löwenknochen nachgefragt. Und auch das ist ein legales Geschäft.
Gibt es denn dann Forderungen von Bürgern oder aus der Politik, das Jagen zu verbieten von Löwen?
Ja. Also es gibt hier eine heftige Debatte momentan wieder hochgekocht. Es gibt Kampagnen, es gibt viele Organisationen, die fordern, dass die Jagd auf Löwen komplett beendet werden muss. Also auch auf diesen privaten Jagdfarmen, wo die Tiere zum Teil auch wirklich unter ganz schlechten Umständen gehalten werden. Also auch da wird nicht genau kontrolliert. Die Weltnaturschutzunion hat das übrigens auch gefordert. Die hat gesagt, bis 2020 solle Südafrika doch das einstellen. Aber die zuständige Ministerin sieht das eben anders. Ihr Credo ist, jedes Land hat das Recht, seine so wörtlich natürlichen Ressourcen auch nachhaltig zu nutzen. Und diese natürlichen Ressourcen, dazu gehören für sie auch die Löwen. Und die Trophäenjagd findet sie offenbar nachhaltig.
Leonie March, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Südafrika, über die Löwenjagd dort angeblich zum Schutz der Natur. Ist aber auch ein ziemlich fettes Geschäft. Die Jagd, unser Thema bei Ab 21.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
In Berlin gibt es wahnsinnig viele Wildschweine, die graben hier die Gärten und die Parks um und erschrecken Menschen wie mich beim Joggen. Und ich hoffe, dass ich keiner Bache mit ihren Frischlingen begegne. Die Lösung ist so einfach wie brutal, man muss sie erschießen. Jagen im Sinne des Naturschutzes. Viele Jäger sagen ja, genau das ist Jagd, Naturschutz. Und da müssten ja eigentlich Naturschutzverbände die Jagd unterstützen. Habe ich drüber gesprochen mit Christoph Richter vom WWF. Selber kein Jäger. Früher war er sogar erklärter Jagdgegner.
Nein, ich war selbst noch nie auf der Jagd. Und ich habe als jugendlicher Naturschützer einmal eine Hasentreibjagd gestört. Dann haben wir uns viel Ärger mit den Jägern eingefangen.
Wie haben Sie das denn gemacht, ohne selber in Gefahr zu geraten?
Naja, das war ein großes Kesseltreiben. Also das war noch in der Gegend, in der ich aufwuchs, das ist in Südhessen, die letzte große Hasentreibjagd. Danach wurde der Hase so selten, nicht wegen der Jagd, das hat andere Gründe, aber er war damals eigentlich schon nicht mehr gut zu bejagen, weil es eben noch so wenige waren. Es war ein sehr großes Treiben, mit Sicherheit 20, 30 Jäger, die da spektakulär in die Landschaft gefahren kamen. Wir waren draußen Vögel beobachten, dann haben die einen großen Kreis gebildet. Die Hunde sind rein, haben die Hasen rausgetrieben, die Hasen zum Teil auch totgebissen. Wir fanden das grauenerregend. Ja. Hasen schreien ja, das ist ein Tier, das an sich völlig stumm ist. Mhm. Aber wenn der Hase vom Hund erwischt wird oder wenn er noch lebt und die Kugel abbekommt, dann fangen die Tiere an zu schreien. Das geht durch Mark und Bein. Kurzum, das hat uns sehr empört. Wir sind dann auf die Jäger zugegangen und haben da gerufen, hört auf, wir sind... Und dann haben die Jagd auch abgebrochen und haben wir fast Prügel bekommen. Aber
basierend auf dieser Erfahrung von damals, ist Jagen aus Ihrer Sicht irgendwie gerechtfertigt?
Ja, also der WWF oder andere Naturschutzorganisationen, wir haben kein grundsätzliches Problem damit, dass gejagt wird. Ich habe eben den Feldhasen erwähnt, der heute in vielen Regionen selten geworden ist. Aber bei anderen Wildtierbeständen sieht es völlig anders aus. Wir haben in unseren Wäldern sehr, sehr große Rehwildbestände, auch in vielen Regionen auch noch sehr hohe Hirschbestände, Rothirschbestände. Und diese Tierarten kann man nicht nur bejagen, da würde ich sogar sagen, man sollte sie bejagen, weil der Verbiss dieser Tiere an jungen Bäumen ist zum Teil so gravierend, dass die Anreicherung mit Mischbaumarten vielerorts nicht gut funktioniert und da ist Jagd durchaus geboten.
Das heißt,
aus meiner Sicht auch akzeptabel.
Für den Naturschutz ein paar Tiere abknallen, ganz plastisch ausgedrückt.
Das ist sehr plastisch ausgedrückt, aber wenn man mal sieht, dass gerade die Rehe sehr stark als eine der wenigen Wildtierarten von der intensiven Landwirtschaft profitieren, in dem Sinn, dass sie sehr viel Futter auf den Feldern finden, auch im Winter, im Wintergetreide, haben wir es heute mit historisch hohen Rehwildbeständen zu tun. Es werden jedes Jahr mehr Rehe geschossen, weil einfach die Zahl weiter zunimmt. Und das übt einen massiven Druck auf die Wälder aus. Und das ist unter Forstleuten, unter Waldexperten völlig unumstritten, dass die Regeneration oder die Samung von Eichenbäumen, von Hainbuchen, anderen Mischbaumarten heute nicht mehr funktioniert, weil die Rehwildbestände sehr hoch sind. Insofern ist hier Jagd durchaus gerechtfertigt.
Welche Tierarten neben Rehen und Hirschen darf man denn in Deutschland jagen und welche darf man nicht jagen?
Also da muss man ins Gesetz gucken. Zur Liste der jagdbaren Tierarten gehören unheimlich viele. Auch ganze Tierarten, die eigentlich längst ausgestorben sind. Das heißt, das Gesetz ist kein guter Ratgeber. Dem Gesetz nach könnte man Wisente bejagen, obwohl das Tier in Deutschland schon seit langem ausgestorben ist. Das heißt, das Gesetz selbst hat eine sonderbare Liste der jagdbaren Arten. Wenn man uns fragt, welche Tiere man jagen kann, ohne dass hier Tierbestände drunter leiden, dann sind das sicherlich die Rehe, die Rothirsche, auch die Dammhirsche, die Wildschweine. Da wissen wir ja alle, dass die Bestände sehr hoch sind. Und in einigen Regionen sicherlich auch den Feldhasen, aber den, da wäre ich schon vorsichtig, denn der ist vielerorts durchaus selten geworden.
Sagt Christoph Heinrich vom WWF. Mit ihm reden wir gleich noch über die Munition, die bei der Jagd verwendet wird. Viele Jäger greifen noch auf Bleimunition zurück. Die tötet auch zuverlässig, aber eben nicht nur die angepeilten Tiere, sondern auch andere wie Seeadler. Bei Autobenzin ist es seit Anfang der Nullerjahre ja verboten, Blei dazu zu geben, um die Luft sauberer zu machen. Also es ist verboten, das dazu zu machen, damit die Luft insgesamt sauberer wird. Bei der Jagd, bei Munition gibt es sowas noch nicht. Christoph Heinrich vom Naturschutzbund WWF erklärt mal, warum das aus seiner Sicht schleunigst kommen sollte.
Also an diesem Blei können sich Tiere vergiften, wie zum Beispiel der Seeadler, wenn sie angeschossene Tiere als Aas fressen, also Tiere, die vom Jäger nicht aufgefunden wurden, Bleimunition in sich tragen. Wenn der Seeadler das Aas frisst, dann vergiftet er sich. Oder wenn sie an den Aufbruch gehen, das heißt das, was der Jäger als Eingeweide im Feld zurücklässt und da sich Bleikugeln drin befinden, dann kann er sich vergiften. Und in der Tat ist das ein sehr großes Problem. Es ist die mit Abstand größte Todesursache unter Seeadlern hier in unserem Land.
Okay, und was kann man einfach ohne Blei schießen und was ist der Ersatz dann dafür und reicht das dann den Jägern auch aus?
Also uns wundert, dass es nicht längst gesetzlich verboten ist, weil das Problem der Bleivergiftung zum Beispiel auch von Seeufern, wo auf Wasservögel geschossen wird, dann immer mit Schrot, ist zum Teil eklatant. Also wir haben hier ein echtes Problem mit dieser Bleimunition. Es gibt längst Ersatzmunition, die bleifrei ist und die wird auch von den meisten Landesforstverwaltungen, auch vom Bundesforst und von einsichtigen Waldbesitzern und Jägern schon seit vielen Jahren mit hervorragenden Ergebnissen angewendet. Trotzdem hat der Gesetzgeber es gerade im letzten Jahr wieder versäumt, die bleihaltige Munition zu verbieten. Und ich muss sagen, da kann man kein Verständnis mehr für haben. Die Alternativen sind da, die Probleme sind längst bekannt. Das ist ein Problem, das schnell gelöst werden müsste.
Aus Sicht des WWF, worauf sollten Jägerinnen und Jäger denn noch achten, um dem Wald und auch den Tieren nicht unnötig zu schaden?
Also ganz wichtig ist, dass nur die Tierarten bejagt werden, deren Bestände durch die Jagd überhaupt nicht leiden oder wo man sogar letztlich dann auch für die Waldregeneration etwas Gutes tut. Und das sind vor allen Dingen Rehe, Rothirsche, Wildschweine hier in Deutschland, um es mal auf den Formel zu bringen. Dann sollte die Zeit, in der gejagt wird, etwas eingegrenzt werden. Also eine Jagd im Frühsommer zum Beispiel, wenn die ganze Natur draußen eine Kinderstube ist, das halten wir für nicht gut. Man sollte zwischen September und Ende Dezember jagen und dann ansonsten den Tieren auch die Ruhe gönnen. Dann würden die Wildtiere, so unsere Hoffnung, auch wieder etwas vertrauter werden. Wir haben es ja ansonsten mit sehr verängstigten Tieren da draußen zu tun. Und Jäger, die wirklich sagen, dass sie auch dieses Naturerlebnis sehr genießen wollen, sollten auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie nicht alleine da draußen sind, sondern dass dann noch andere Beutegreifer unterwegs sind, zum Beispiel Luchse und Wölfe, und auch für diese Tiere einen hohen Respekt entwickeln. Das ist zwar bei vielen Jägern gegeben, aber wir erleben es auch unter den Jägern sehr häufig, dass die eben den Wolf doch immer noch als mit einem gewissen Futterneid betrachten und sagen, der Wolf passt nicht in die Landschaft, der frisst uns die Tiere weg, was nachgewiesenermaßen so nicht stimmt. Zumindest haben die Wölfe dort, wo sie auftreten, kaum einen Einfluss auf die Jagdstrecken und auf die Tierpopulation.
Der Wolf ist zurück, aber er ist keine Gefahr, sagt Christoph Richter vom WWF. Also gibt es auch keine Notwendigkeit, ihn zu bejagen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
31,5 Millionen Menschen nutzen in Deutschland im Schnitt jeden Tag Bus oder Bahn. Die Zahl hat heute das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Und man muss sagen, so beliebt waren öffentliche Verkehrsmittel noch nie in Deutschland. Liegt unter anderem daran, dass es immer mehr Menschen wie Tim Grams gibt. Pendler nämlich. Tim, 25 Jahre alt, verbringt jeden Tag, ihr glaubt es nicht, 4 Stunden in der Bahn. Denn er hat sich ausgesucht, zwischen Hannover und Frankfurt zu pendeln. Jeden Tag. Aber er hat nebenbei auch noch Zeit zu bloggen über die Bahn, macht auch noch einen Podcast und das ist wirklich sozusagen die Pointe des Ganzen. Er arbeitet auch noch bei der Deutschen Bahn in der Social Media Abteilung. Tim, schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Du bist jeden Tag in der Bahn 4 Stunden unterwegs, arbeitest bei der Bahn und dann bloggst du auch noch abends darüber. Warum tust du dir das an?
Also von antun würde ich jetzt erstmal nicht sprechen, das hört sich so negativ an. Es ist grundsätzlich so, dass ich, um noch die Pointe ein bisschen höher zu hängen, ich habe vor 2012 überhaupt keine Ahnung von der Bahn gehabt und habe mich aber dann dazu entschlossen, weil mir der Beruf Fahrdienstleiter so zugesagt hat, eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter zu machen. Und habe mich dann immer intensiver mit meinen Kollegen mit dem Thema Bahn beschäftigt. Und da ist man natürlich sehr intensiv im Bahnbetrieb drin und man bekommt sehr, sehr viel Hintergrundwissen. Und habe eben dann nach meiner Ausbildung gesagt, hey, das kennt doch keiner, da weiß doch keiner, was da los ist. Und habe mich dann dazu entschlossen, eben einen Blog über das Thema Bahnbetrieb oder generell auch eben die Deutsche Bahn zu machen. Und das ist so gut angekommen bei meinem Arbeitgeber über 2 Jahre, die ich das dann gemacht habe, sodass ich dann eben auch in die Social-Media-Abteilung wechseln durfte.
Also man hat es dir nicht verboten, sondern hat dir sozusagen noch eine Brücke gebaut ins Unternehmen rein, noch mehr.
Genau, genau, man hat eine Brücke gebaut und dadurch, dass ich in Hannover wohne und das Hauptquartier, sage ich mal, vom Personenverkehr und der Social-Media-Abteilung eben in Frankfurt ist, habe ich mich einfach dazu entschlossen, weil ich auch innerhalb dieser Jahre dann gerne Bahn gefahren bin, das erstmal per Pendeln zu versuchen. Und das hat bisher jetzt 1,5 Jahre später sehr gut gehalten.
4 Stunden täglich, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, wenn es nicht irgendeine Verspätung gibt. Du bist da nicht der Einzige, aber du bist ein ziemlich ausgebuffter Profi. Wie nutzt man denn die Zeit am besten?
Also bei mir beginnt die Planung schon einen Tag im Voraus. Also ich gucke immer, dass ich einen Abend vorher meine To-Do-Liste für den kommenden Tag fertig mache. Und dadurch, dass ich dann eben diese 4 Stunden im Zug habe, probiere ich natürlich dann die Arbeit in den Zug zu legen. Sowohl für meinen Hauptberuf, aber natürlich auch für meinen Blog. Da gibt es immer was zu tun, ob es nun einen Blogbeitrag schreiben ist, ein YouTube-Video schneiden ist. Und da gibt es immer was zu tun. Podcast hast du angesprochen. Das kann man natürlich dann auch sehr gut offline im Zug
offline? Da gibt es auch WLAN.
Ich wusste, dass du darauf anspringst. Also ich lege mir grundsätzlich meine Offline-Arbeit in den Zug nicht, weil ich davon ausgehe, dass das WLAN nicht funktioniert. Einfach weil ich woanders immer Internet habe und deswegen kann ich dann da auch die Arbeit erledigen, die ich ohne Internet mache. Und wenn ich dann eben mal Internet brauche, habe ich eben die Möglichkeit, auf das WLAN im Zug, was es ja seit Anfang 2017 in allen ICE-Zügen gibt, auch zurückzugreifen und das Ganze dann eben auch zu nutzen.
Aber es ist schon auch manchmal ein bisschen wackelig. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz falsch zu sagen, dass es jetzt nicht immer WLAN gibt. Welche Gadgets hast du denn immer dabei? Also wir haben schon gehört, Computer natürlich, irgendwie was zum Podcasten, auch Computer nehme ich an, ein Buch, Kopfhörer, aber so irgendwas anderes, was man unbedingt braucht?
Also ich habe natürlich immer was zu essen dabei. Ich habe was zu
trinken dabei. Das ist außergewöhnlich.
Genau, einen Regenschirm habe ich natürlich immer dabei, damit man natürlich auch nicht weiß, wie das Wetter in Frankfurt bzw. Hannover ist. Aber sowas Spektakuläres, worauf du vielleicht hinaus möchtest, habe ich tatsächlich dabei. Seit kurzem habe ich mir eine Art Campingstuhl oder Dreibeinhocker geholt. Weil doch nicht des Öfteren, aber ab und zu mal am Freitagnachmittag oder auch am Montagmorgen es vorkommen kann, dass der Zug eben gut ausgebucht ist. Und als Bahnmitarbeiter gebe ich natürlich dann erstmal die Plätze für die zahlenden Kunden frei. Entweder ich stelle mich einfach ganz normal hin oder ich packe eben meinen Dreibeinhocker aus und dann setze ich mich darauf und arbeite darauf weiter.
Schön aus dem Outdoor-Laden, ja. So ein Anglerhocker irgendwie. Und du hast selber eine Black Mamba, eine 100er Bahncard oder wie? Oder dürft ihr einfach kostenlos fahren?
Nee, das nicht. Also wir haben eine vergünstigte, ich nenne es mal Bahncard, mit der man nicht alle Züge nutzen kann und mit der man auch, sage ich mal, trotzdem oder für die man trotzdem Geld bezahlen muss, aber deutlich günstiger. Und deshalb ist man eben auch als Bahnmitarbeiter dazu verpflichtet, eben den Platz für zahlende Kunden freizugeben, wenn es eben voll ist.
Jetzt hast du schon erklärt, was du während der Fahrt so machst. Triffst du denn mittlerweile auch Freunde in der Bahn, wenn du so viel Zeit da verbringst?
Also man trifft Freunde, aber man lernt auch neue Leute kennen. Also das find ich persönlich auch immer sehr, sehr spannend. Und ich habe auch festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der von Hannover nach Frankfurt pendelt.
Ach so.
Auch nochmal am Rande erzählt. Und da kommt man natürlich an der einen oder anderen Stelle ins Gespräch. Oder man trifft eben auch Kollegen, mit denen man schon mal zu tun gehabt hat. Und deshalb, also auch über meinen Blog, habe ich ja mittlerweile eine relativ angenehme Reichweite, sage ich mal, sodass man da halt auch mal erkannt wird und dann tauscht man sich auch gerne mal aus und das ist schon ganz nett.
Und irgendwann gibt es eine Weihnachtsfeier dann im Zug. jetzt, auch wenn du Bahnmitarbeiter bist und Bahnfan bist und so weiter, wie pünktlich ist sie denn auf deiner Pendelstrecke? Wie oft ärgerst du dich auch über sie?
Also ich schreibe mir tatsächlich jedes Mal auf. Also jeden Tag, wenn ich fahre, schreibe ich auf, dann sollte der Zug ankommen, dann ist er tatsächlich angekommen. Diese Woche läuft es tatsächlich sehr, sehr gut. Bisher nur 2 Minuten Verspätung in insgesamt 4 Fahrten. Das gesamte letzte Jahr habe ich mir mal ausgerechnet als Durchschnitt. Also wenn man tatsächlich alle Fahrten zusammenrechnet und da den Durchschnitt, da sind wir bei 4,5 Minuten im Schnitt pro Fahrt gelandet.
Ja, das geht
jetzt
ja.
Muss man natürlich dazu sagen, ja klar, erstmal geht das. Jetzt muss man dazu sagen, dass das natürlich dann so 20 Fahrten im Monat sind. Und da fällt dann, sage ich mal, um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren, eine Fahrt mit 20 Minuten, 30 Minuten Verspätung nicht so auf. Also das kommt mal vor, aber tatsächlich deutlich weniger, als man das immer so mitbekommt, wenn man jetzt eigentlich mal so die Medien verfolgt.
Tim Grams, Bahnmitarbeiter, Bahnblogger, Bahnpodcaster und Pendler zwischen Hannover und Frankfurt. Ich würde ehrlich gesagt umziehen, auch wenn Hannover ganz schön grün sein soll.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bad Sassendorf. Die Polizei hat einen 81-Jährigen mit einem verdächtigen Werkzeug vor der Brust gefasst. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Einbrüche in Kliniken begangen zu haben. Bei seiner Festnahme entdeckten die Beamten einen sogenannten Kuhfuß unter seiner Jacke, eine Art Brecheisen. Seine Erklärung, er trage das Werkzeug, um sich gegen Jugendliche zu verteidigen, überzeugte die Polizisten nicht. Der 81-Jährige soll für mehr als 20 Einbrüche in Bad Sassendorf verantwortlich sein. Zum Teil habe er laut Polizei für sein Alter erstaunliche Hindernisse überwunden. Er ist bis vor 2 Jahren noch bis in den 2. Stock geklettert, sagte ein Polizeisprecher. Der läuft wie ein junger Hase. Der Mann war 2017 bereits auf frischer Tat ertappt worden. Aufgrund des Alters sei damals aber auf einen Haftbefehl verzichtet worden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.